Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder von Mason, Marius Pohle. Heute spreche ich mit Marius Pohle, Mitgründer von Mason, einer API-Plattform für B2B-SaaS-Unternehmen. Marius teilt aber Einblicke in die Entwicklung von Mason, von einem Pivot bis zu den aktuellen Wachstumsstrategien. Er diskutiert die Herausforderungen beim Verkauf an den deutschen Mittelstand, die Vorteile eines API-Only-Geschäftsmodells und was das eigentlich ist und effektive Go-to-Market-Taktiken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Tipp daraus ziehen und jetzt direkt rein in die Folge mit Marius Pohle und mit mir, Janis Bandorski. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Marius, herzlich willkommen bei Artist on Air. Moin, moin.
Hi, Janis. Hi.
Freut mich, super, dass du dir die Zeit nimmst, direkt zum Jahresstart hier. Du bist der erste Gast dieses Jahr und ich freue mich auf eine spannende Folge. Ist es ja so, dass zum neuen Jahr manche Leute sagen, jetzt mache ich Sachen mal anders. Auch davon werden wir noch hören, weil bei Mason ist auch eine coole Pivot-Story. Ihr habt mit einem anderen Produkt angefangen, als wie es jetzt aussieht. Aber bevor wir da im Detail reingehen, beschreib doch mal kurz in den allereinfachst möglichen Worten, die du finden kannst, dass ich unsere Hörerschaft vorstellen kann, was macht Mason eigentlich?
Ja, voll gerne. Genau, Mason ist ganz vereinfacht gesagt eine API-Plattform. Das bedeutet, Softwareunternehmen, SaaS-Unternehmen nutzen unsere Plattform, um sich sehr viel einfacher mit anderen Software-Tools verbinden zu können. Also um ihren Kunden Integration, native Integration anbieten zu können. Und dabei legen wir vor allen Dingen den Schwerpunkt auf Accounting und ERP-Systeme.
Wenn du es so sagst, dann denke ich als erstes an Zapier. Das habe ich irgendwie vor 10 Jahren zum ersten Mal zusammengestöpselt, um da irgendwie kleine Sachen zu bauen. Was unterscheidet euch? Verstehe ich das richtig? Was verstehe ich da falsch?
Genau. Also Zapier löst das Problem letzten Endes. Es verschiebt mehr das Problem in Richtung Kunden. Das heißt, du als Nutzer von zwei verschiedenen Plattformen, wegen mir von Mailchimp und HubSpot, nutzt ja Zapier, um dir eine Automatisierung zu bauen. Was unsere Plattform letzten Endes ermöglicht, ist, dass du als Enduser dieser beiden Plattformen überhaupt nicht mehr weißt, dass da zwischen Integration gebaut worden ist, sondern du drückst einfach nur Let's go, ich möchte diese beiden Systeme verbinden und alles läuft dazwischen automatisiert ab. So, dass quasi der Softwarehersteller sich darum kümmert, dass die Integration out of the box schon von vornherein funktioniert.
Das heißt, eure Kunden sind nicht die Endkunden, sondern eure Kunden sind die Entwickler von Software und Anbieter von B2B-SaaS-Lösungen, die dann verschiedene Lösungen besser in ihr eigenes Produkt integrieren wollen. Verstehe ich das richtig?
Genau, absolut richtig. Also unsere Kunden sind immer SaaS-Unternehmen oder Fintech-Unternehmen, die eben Software-Plattformen anbieten.
Alles klar. Und du hast jetzt auch noch gesagt, ihr spezialisiert euch auf Schnittstellen zu buchhalterischen Systemen, irgendwas mit Finanzen oder ERP-Systemen, richtig?
Genau, absolut richtig. Also je nachdem, welche Verticals man so ansprechen will als B2B-SaaS-Unternehmen, ist halt wichtig, dass man eben Integrationen in solche Bestandssysteme hat, wie die Buchhaltung, wie ERP-Systeme, alles, was so rund um Financial Data geht. Und da liegen auch letzten Endes unsere Kunden, also SaaS-Unternehmen, die sich verbinden müssen mit Financial Tools.
Alles klar. Dann würde ich noch gerne mir wünschen, dass du einmal eine ungefähre Größenordnung gibst. Wie alt ist das Unternehmen? Wie viele Kunden bedient ihr? Wo steht ihr umsatzmäßig? In welcher Größenordnung? Dass unsere Hörerinnen und Hörer so einschätzen können, über was für ein Tierchen wir hier sprechen.
Ja, wunderbar. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, wir haben einen kleinen Pivot zwischendurch gemacht. Wir haben die Firma gegründet Mitte 2022, also vor 2,5 Jahren ungefähr. Haben dann Anfang letzten Jahres, Anfang 24 einen relativ harten Pivot gemacht, stehen jetzt bei so gut 12 Kunden, die wir haben, Dutzend, bei knapp 5.000 Euro MAA, genau.
Also ihr seid im Anfang der Wachstumsstory, habt ein Produkt, was so rund ist, dass ihr euch jetzt damit wohlfühlt und was auch schon am Markt genutzt wird. Wachstum kommt jetzt noch, wie seid ihr finanziert?
Genau, finanziert sind wir über größtenteils Angels, haben einen VC drin und einen bisschen Geld von der Förderbank, also ein bisschen über 1 Million Euro geraced.
Alles klar. Und wenn du sagst, wir, wen meinst du damit konkret?
Wir ist unser Team. Also ich habe 2 Co-Founder, 1 CTO, 1 Co-CEO. Timo, Lennart ist unser CTO und dann haben wir noch ein Team von 2, die uns bei auf der Go-to-Market-Seite unterstützen, ein Freelancer, ein Werkstudent und wir haben 3 Full-Time-Developer in unserem Team.
Alles klar. Ich glaube, was ich insbesondere spannend finde an Mason, ich versuche ja in den Podcasts immer was rauszuarbeiten, wo andere B2B-SaaS-Founder sagen können, ah cool, da habe ich was gelernt, das eine ähnliche Challenge habe ich in meiner Company auch oder den Lösungsansatz finde ich cool, da will ich nochmal tiefer nachbohren oder das auch ausprobieren. Was mir bei euch insbesondere aufgefallen ist, ist erstens, ihr habt quasi ein API-only-Geschäftsmodell und ihr habt seit dem Kundennutzen relativ treu geblieben, aber habt trotzdem das Produkt pivotiert. Das sind die 2 Aspekte, auf die ich mit dir ein bisschen näher gerne eingehen würde. Und vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, wie funktioniert eigentlich ein API-only-Geschäftsmodell?
Ja, also ein API-Only-Geschäftsmodell funktioniert letzten Endes so, dass du immer darauf angewiesen bist, dass deine Kunden dich tatsächlich komplett in ihr Produkt integrieren. Ja, also es gibt kein User-Interface, das irgendwelche Endkunden von dir tatsächlich benutzen, sondern letzten Endes der Nutzer deines Produkts, der Nutzer unserer API, immer das Product-Team, das Entwicklungsteam unserer Kunden. Das heißt, darauf leben wir auch als API-First oder API-only Company total viel Wert, dass die Developer-Experience möglichst gut ist, dass unsere API-Dokumentation umfangreich ist, state-of-the-art ist, sehr gut funktioniert, sodass unsere Nutzer, also letzten Endes die Engineers unserer Kunden, gut mit unserem Produkt umgehen können, das schnell verstehen und dadurch einen Benefit erreichen. Das ist eigentlich so das, worauf wir uns größtenteils fokussieren.
Das heißt, eure Buyer-Persona sind in der Regel CPOs oder CTOs?
Genau, in aller Regel. Also CPO ist meistens der allerbeste Ansprechpartner für uns, weil die das entscheiden. Involviert ist natürlich immer das Engineering-Team. Aber der Demand kommt nicht selten tatsächlich eigentlich von der Go-to-Market-Seite. Dass man sagt, wir hören aus dem Sales sehr, sehr viel, dass wir Integration haben oder dass unsere Integration heute nicht ausreichen, die wir unseren Kunden anbieten. Und das wird dann irgendwann zurückgespielt ins Product-Team, sodass dann entweder ein CPO zu uns kommt oder wir den ersten Anhaltspunkt meistens auch über einen CEO oder einen Founder.
Okay, alles klar. Dann haben wir den Aspekt schon mal abgedeckt. Beim Pricing, also wie ihr tatsächlich Geld verdient, habt ihr ein Usage-basiertes Geschäftsmodell, was aber mit einer Base-Fee verknüpft ist. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen und auch die Vor- und Nachteile, warum ihr euch für dieses Pricing-Modell entschieden habt.
Genau, wir haben es. Tatsächlich auch das haben wir so ein bisschen angepasst, uns da ein bisschen umgeschaut, wie man das am Markt oder wie das der Markt oder unser Umfeld so macht und dann festgestellt, dass ein Usage-Based Pricing tatsächlich am möglichst transparent, also am meisten Transparenz gibt für unsere Kunden, weil wenn man jetzt, wir hatten sehr unterschiedliche Demands von den Kunden, die wir ganz am Anfang hatten und da haben wir noch gepriced über End-User. Das heißt, wenn eine Plattform jetzt 1000 End-User hat, dann war das unser Pricing-Modell. Das hat aber bei vielen einfach nicht funktioniert, weil die sehr unterschiedliche Pricing-Modelle hatten. Das heißt, ich hab zum Beispiel eine Corporate Credit Card für ganz kleine Unternehmen. Das heißt, ich habe hunderttausende Kunden, die am Ende aber ein ACV bei mir haben von ein paar Euro. Und auf der anderen Seite habe ich SaaS-Plattformen gehabt, die ein ACV haben von 10.000 Euro. Und dann war der End-User-Preis aber derselbe. Und darum haben wir uns hinentwickelt zu einem Usage-Based-Pricing-Modell, wo über API-Calls abgerechnet wird, was sehr, sehr viel mehr Transparenz, gerade wenn man relativ kleinen ACV hat, dann macht es total Sinn, über API-Calls zu pricen, weil die üblicherweise auch gar nicht so viel Calls haben. Ne? Wenn ich nur 3-4 Rechnungen über eine Corporate Credit Card im Monat abrechne, dann ist es eben deutlich weniger, als wenn ich Tausende und Abertausende von Rechnungseingängen beispielsweise habe. So haben wir uns dahin entwickelt. Genau, das haben wir in verschiedene Preismodelle oder Preisbundles gepackt, damit es eine Transparenz gerade im Sales-Prozess darüber gibt, okay, wo kann sich der Preis hin entwickeln oder wenn ich ein sehr großes Unternehmen von vornherein bin, okay.
Da ist mir aufgefallen, ihr habt eine sehr, sehr breite Spanne da. Als Einstiegskunde kann ich relativ günstig starten. Zahl dann allerdings, glaube ich, pro 1000 pro 1000 API-Calls um die 5 Euro. Wenn wir dann ins Enterprise-Segment gehen, dann kostet es nur noch ein Zehntel dessen. Dann kriege ich 1000 API-Calls schon für 50 Cent. Ne? Also da habt ihr eine relativ krasse Diskriminierung. Wahrscheinlich mit dem Aspekt, dass sowohl SMB-Kunden als auch Enterprise-Kunden irgendwann profitabel sein sollen.
Genau, das ist eigentlich 100% der Grund, dass man sagt, okay, wenn es halt so viele Millionen API-Calls werden, dass das Pricing-Modell da nicht vollkommen explodiert.
Okay. Wie seid ihr denn da hingekommen? Jetzt würde ich gerne mal die Story bis zum Pivot quasi beleuchten. Also wie sah das Produkt vor dem Pivot aus und was waren auch die Signale, die ihr gesehen habt, dass ihr sagt, so funktioniert es nicht ganz? Und wie habt ihr diese Signale dann dahingehend interpretiert, dass ihr wusstet, was ihr ändern müsst? Weil das ist, glaube ich, für viele Gründerinnen und Gründer total spannend zu merken, woran merke ich eigentlich, dass mein Product-Market-Fit noch nicht richtig gut ist?
Ja, womit haben wir angefangen? Also als wir gegründet haben, war so ganz plakativ die Idee, wir haben eben schon mal über Zapier gesprochen, sowas wie Zapier für den Mittelstand zu machen. Also wir haben gesehen, Zapier wird sehr viel eingesetzt bei Agenturen, bei Startups und so weiter und so fort, die sehr viel damit machen können, aber wir haben relativ wenig gesehen, dass die Systeme verbunden werden können, die so üblicherweise in mittelständischen Unternehmen genutzt werden. ERP-Systeme, On-Prem-Systeme, Datenmanagement, Dokumentenmanagement-Systeme und so weiter und so fort und wollten in die Richtung gehen und sagen, okay, wir wollen, sage ich mal, eine Automatisierungslösung schaffen für Mittelstandsunternehmen. Haben sehr viel mit denen gesprochen, haben dann auch die ersten Kunden gesammelt und dann festgestellt, dass so ein Zapier-Modell, wo letzten Endes der Kunde, die IT-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens selbst auf sich allein gestellt ist und Automatisierungslösungen bauen soll, dass sie damit, ich will nicht sagen überfordert sind, aber dass das schon sehr, sehr viel Ressourcen und Kapazitäten bei denen aufnimmt und dass das eigentlich gar nicht so gern gesehen ist oder dass sie gar nicht so viel Zeit und Muße haben, sich mit solchen, auch wenn sie einfach sind, solche Automatisierungslösungen, sich damit zu beschäftigen und da bereit sind, viel Geld für auszugeben oder das zu kaufen. Dann haben wir gefragt, ja, okay, wie macht ihr das denn? Also wie löst ihr das Problem denn? Wie schafft ihr das denn, Integration zu haben und Automatisierung zu bauen? Und das Feedback überwiegend war dabei, wenn wir neue Software einkaufen, dann schauen wir schon von Anfang an, welche Standardintegration, welche nativen Integrationen bringt diese Software mit und passt das zu unserem heutigen IT-Stack. Und da kam bei uns so der Gedanke auf, okay, wenn der End-User gar nicht die Aufgabe der Automatisierung sozusagen hat, dann muss es ja eigentlich das Softwareunternehmen selber sein, das die Integration schon out of the box mit anbieten muss. Und dann haben wir im Austausch mit eben vielen Softwareunternehmen festgestellt, okay, das ist ein Riesenthema für die und die neuen, also Neukunden von denen erwarten das, gerade wenn du skalierst, wenn du eine Series A gemacht hast und dann auf einmal mit Market verkaufst, dann erwarten die Kunden von dir, okay, ich habe hier eine bestehende IT-Infrastruktur und wenn ihr ein neues Tool anbietet, was hier funktionieren soll, dann bringt doch bitte alle Integrationen mit, die wir haben wollen. Sonst können wir euch gar nicht einkaufen. Und so sind wir Stück für Stück dahin gekommen, dass wir eigentlich eine Lösung bauen müssen, die gut funktioniert für die Product-Teams von Softwareunternehmen. Und so sind wir letzten Endes dahin gekommen, okay, was ist denn die sinnvollste Lösung, um das Problem zu lösen, was wir eigentlich die ganze Zeit schon sehen, nämlich dass Unternehmen neue Software und immer mehr Software einsetzen, aber das natürlich in bestehenden Tech-Stack passen muss. Und so sind wir dahin gekommen, eben eine API-Plattform zu bauen, die das vereinfachen soll.
Das Thema Fundraising ist aktuell wieder in aller Munde. Und natürlich gibt es nicht nur den Weg über Angels und VC-Geld und auch nicht nur den Bootstrapping-Way, sondern es gibt auch die Möglichkeit, sein Wachstum über Revenue-Based Finance zu finanzieren. Dafür möchte ich euch unseren Partner Float vorstellen. Float ist nämlich ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz egal, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet. Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Und vor allem ist Float unkompliziert. Das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr dann ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt also nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen und nicht nur mit automatisierten Systemen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse wirklich versteht, dann trefft ihr Yannis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen, zum Beispiel bei Artist on Tour oder beim Summit. Oder ihr schreibt dem Yannis von Float einfach eine E-Mail an Yannis, J-A-N-N-I-S, at gofloat.io und besucht auch gerne mal gofloat.io und probiert dort den Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen. Werbung Ende. Und liefen diese, habt ihr diese Signale bekommen, dann aus der Community der B2B-SaaS-Unternehmen, an die ihr jetzt auch verkauft? Oder waren das eher Gespräche mit den Mittelständlern, wo ihr festgestellt habt, die können eure bis dahin entwickelte Lösung gar nicht so richtig einsetzen?
Ich glaube, der erste, es war beides tatsächlich. Also wir haben auf der einen Seite gesehen, dass der Sales relativ schwer und langwierig war in Richtung Mittelstand und haben dann in den Gesprächen mit den potenziellen Kunden herausgefunden, okay, die schieben das Problem irgendwie von sich weg, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite waren wir natürlich auch immer da schon darauf angewiesen, dass wir mit Software, mit B2B-SaaS-Unternehmen zusammenarbeiten, um Partnerschaften aufzubauen, um APIs zu verstehen, um Integration zu bauen und so weiter und so fort. Und wir waren da immer sehr eng im Austausch mit deren Entwicklungsteams, mit deren Product-Teams und genau, in den Gesprächen, also in beiden Seiten eigentlich ist rausgekommen, okay, die wollen das Problem gar nicht in-house lösen, also die Mittelständler wollen das gar nicht selber lösen und die Softwareunternehmen haben eigentlich das Problem, dass sie verantwortlich sind für Tausende oder Hunderte native Integrationen für ihr Produkt, das aber überhaupt nicht Core-Business ist. Also sie wollen irgendwie ihr Produkt weiterbauen, die wollen geile neue Features bauen, die wollen ihrem Kundendemand hinterherkommen und nicht Integrationen bauen, Integration warten, da irgendwie sich in der Richtung weiterentwickeln, sondern, keine Ahnung, ein Zitat, was wir von einem Product Team gehört haben, ist so, ja, das ist, wie kann man den ganzen Tag nur Integrationen bauen wollen, das ist ja völlig unvorstellbar, wir wollen damit nichts zu tun haben, so ungefähr.
Ja. Ihr tut es.
Genau, wir tun es gerne und, aber daran, glaube ich, sieht man auch ganz gut, viele Product-Teams in B2B-SaaS-Unternehmen sehen das nicht als ihren Core-Value, Integration zu bauen und zu warten, sondern sie wollen ihre Plattform weiterentwickeln. Und deswegen hilft das eben, Plattformen wie WMS zu nutzen.
Ja, was ich sehr schön finde in eurer Kommunikation ist, wenn man bei Mason auf die Pricing-Seite geht, da ist unten eine Case-Study quasi abgebildet, wo man sehen kann, wie viele Entwicklerstunden kostet es mich eigentlich, eine Integration zu bauen und wie viele Entwicklerstunden kann ich durch den Einsatz von Mason einsparen. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie ihr darauf die Idee gekommen seid, diesen Rechner auf die Website zu stellen.
Ja, es ist ja auch aus vielen Ideen irgendwie zusammengebaut worden. Am Anfang haben wir noch sehr, sehr stark und das machen wir nach wie vor immer noch in Richtung Growth und was kannst du mit mehr Integration an mehr Kunden erreichen und wie viel einfacher ist gerade auch auf der Go-to-Market-Seite durch Integration eben neue Kunden zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist die deutlich einfache Rechnung zu sagen, okay, wie viel letzten Endes Entwicklungspower brauche ich, um so eine Integration zu bauen und zu warten. Und die Rechnung ist so geradlinig und so einleuchtend zu sagen, okay, viele B2B-SaaS-Unternehmen haben ja Ahnung davon, wie das ist, Integration zu bauen. Niemand hat noch nie eine Integration gebaut, sondern jeder hat irgendwas, was er schon anbietet. Und also die allermeisten Product-Teams kennen den Pain, Integration zu bauen und zu warten. Und daraus die Idee entstanden, zu sagen, so einen kleinen Rechner zu bauen. Wenn ein CPO auf unsere Seite geht, der den ganzen Tag nur mit Roadmaps und Ressourcen, die er hat, für das nächste Quartal umgeht, dann kann er ganz einfach sich überlegen, okay, ich habe jetzt geplant, für das nächste Quartal 5 neue Integrationen rauszubringen. Rechne ich doch hier beim Mason mal ganz kurz durch, was mich das eigentlich kosten würde, weil die vielleicht das selber überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was mich das kostet. Und auf der anderen Seite zu sehen, okay, was würde das denn bringen, Mason einzusetzen?
Ich finde es ein gutes Beispiel dafür, einfach sehr konkret dem Kunden zu machen, welchen Pain löst er damit. Das heißt, ich kann meine Entwicklungsressourcen intern auf hochpriorisierte Projekte umschiften und damit spare ich Entwicklerstunden und Entwicklerstunden sind Geld und im Zweifelsfall habe ich sie auch überhaupt nicht und muss dafür andere vielversprechende Projekte depriorisieren und ihr packt da einfach eine sehr konkrete Zahl ran und sagt, das kostet dich im Vergleich dazu, die Mason-Lösung ist deutlich günstiger, deshalb ist für dich eigentlich ein No-Brainer, Mason zu implementieren. So weit, so gut. Das ist die Marketinggeschichte. Aber wie lange dauert es denn da, Mason zu implementieren? Das ist ja, der Aufwand da ist ja wahrscheinlich auch nicht null. Ich drücke nicht nur auf den Knopf und dann funktioniert's. Oder wie, sagen wir mal, ich bin eine B2B-SaaS-Plattform und möchte Datev anschließen. Ja. Und jetzt könnte ich sagen, daraus priorisiere ich ein Projekt und setze dann Entwickler dran, dass sie diese Datev-Schnittstelle bauen. Oder ich gehe auf eure Website und was passiert dann als nächstes?
Genau, also wenn man das mit uns macht, üblicherweise dauert das, um die erste Integration zu bauen, die ersten 1, 2, 3 Systeme live zu haben über unsere Plattform, dauert weniger als 2 Wochen. Also wenn man da einen Entwickler ransetzt und sagt, okay, wir wissen, wie der Prozess aussieht, wir wissen, was wir umsetzen wollen, schließt unsere API ein, dann ist es unter 10 Entwicklertagen getan, üblicherweise. Gerade am Beispiel Datev sieht man, glaube ich, ganz gut, dass das ein wahnsinniger Pain ist, wenn man das mit der Datev direkt macht, weil es da 6 Review-Prozesse gibt. Man muss da eine Partnerschaft eingehen, die 3.000 Euro im Jahr kostet. Also der ganze administrative Pain, der da vorkommt, ohne jetzt jemals die Datev-Integration tatsächlich zu bauen, ist schon so langwierig, dass wir Kunden haben, die haben vorher 1,5 Jahre versucht, eine Datev-Integration zu bauen. Nicht, dass sie dann permanent dran gearbeitet haben, aber mit den Pausen dazwischen, mit den
Review-Schleifen und so weiter.
Den Schleifen und so weiter und so fort. Und mit dem Verstehen von einer deutschen Dokumentation, ne, auch also gerade in internationale Product-Teams, die mit Datev arbeiten müssen, wo die Hälfte halt nur auf Deutsch existiert, ist ein wahnsinniger Pain. Und so kann man das halt in Wochen runterbrechen, was sonst eben Monate oder Jahre gedauert hat.
Okay, also ich glaube, die 1,5 Jahre sind jetzt wahrscheinlich auch ein extremes Beispiel, aber wenn jemand schneller als in 4, 5 Monaten Datev angeschlossen hat, kann er sich ja mehr melden. Aber wenn du sagst, eigentlich ist ein Projekt sowas wie Datev anschließen, was mehrere Monate bis 1,5 Jahre dauern kann, wenn man Mason nutzt, dann ist euer Kundenversprechen, das in 2 bis 3 Wochen zu erledigen.
Ja.
Okay. Gut, da hast du ja noch keine Zahl dran gemacht in eurem Rechner. Also könnte man ja auch mal drüber nachdenken, ob man diese Zeitersparnis noch ein bisschen plakativer kommuniziert.
Ja, Time to Market, ob man das da noch mit reinrechnet, ne? Ja.
Ja, genau. Wie, wenn wir jetzt schon ein bisschen drüber sprechen, wie ihr eigentlich Go-to-Market macht. Du hast gesagt, Buyer Persona ist häufig der CPO oder die CPO in einem Unternehmen. Ja. Wie macht ihr die Leute denn auf Mason aufmerksam und wie gewinnt ihr die als Kunden?
Ja, also unser absolutes Hauptinstrument ist auf jeden Fall Mails. Also wir schreiben schon relativ viele Mails, haben da mit, würde ich sagen, komplexeren Tooling angefangen mit Apollo und automatisierten Mails, wo wir tatsächlich jetzt aber festgestellt haben oder wo wir uns hinentwickelt haben in der letzten Zeit, ist vor allen Dingen durch viele Touchpoints auch viel unterwegs zu sein auf Events, auf B2B-SaaS-Events mit eigenen Webinaren und Podcasts, so möglichst viele Touchpoints rund um unsere Buyer-Persona zu erstellen. Aber der Erstkontakt erfolgt in den meisten Fällen heute auf jeden Fall noch über eine Mail, die relativ oder sehr, sehr persönlich geschrieben ist. Also wir versuchen wegzugehen von hochskalierten, automatisierten Mails. Ich habe letztens noch euren Podcast gehört. Ich weiß nicht genau, welcher Founder das gesagt hat. Ich habe von Sales Deck oder Sales Playbook. Genau solche personalisierten Mails eben am besten funktionieren, wenn man gerade in C-Level verkaufen will und da keinen direkten Kontakt hat, funktioniert bei uns einfach eine sehr persönliche Mail, wo ich mich persönlich für meine Buyer-Person interessiere, wo ich mich vorher lange mit der auseinandergesetzt habe und verstanden habe, okay, wo steht ihr gerade beim Thema Integration? Was brauchen eure Kunden? Wo ist eure Wachstumsstrategie? Habt ihr gerade eine Series A geclosed und wollt internationalisieren, dass ich verstehe eigentlich, wo geht für euch die Reise hin? Und dass wir so versuchen, möglichst personalisierten Go-to-Market zu machen.
Wie sammelst du die Datenpunkte für diese Personalisierung? Ist das ein automatisierter Prozess oder sitzt dann da Marius Pohle und formuliert diese E-Mail wirklich eigenhändig personalisiert?
Die Mail in den allermeisten Fällen wird die von uns selbst geschrieben, also von mir, meinem Co-Founder. Die Daten sammeln auf verschiedene Wege. Tatsächlich machen wir relativ viel mit Clay, um das Prospecting zu automatisieren, um zu sehen, okay, wie schaffen wir es, Datenpunkte zu sammeln, über LinkedIn, über Website und so weiter und so fort, sodass wir schon mal einen guten Überblick darüber haben, was sind überhaupt die Prospects, die für uns jetzt relevant sind. Vielleicht, wenn wir mit einem neuen Use Case, wenn wir ein neues Vertical einsteigen wollen, dass wir wissen, okay, das sind die 10 wichtigsten Companies, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. so dass wir dann einen möglichst guten Übersicht darüber haben, okay, da stehen die heute, da wollen die hin, und dann aber die Mail daraus zu formulieren und auch zu sehen, okay, wer ist die Person, die ich tatsächlich adressieren möchte mit der Mail? Ist es ein CPO, ist es eher ein CTO, ist es ein Head of Engineering? Und dann wird die Mail tatsächlich aber heute zum allergrößten Teil von mir persönlich geschrieben.
Wie sind eure Erfahrungen mit Öffnungsraten von Mails oder Antwortraten?
Automatisiert, tatsächlich wahnsinnig über die letzten 12 Monate, würde ich sagen, rapide bergab gegangen. Alles, was so aus Apollo oder dass wir das mit Clay automatisiert haben oder wie auch immer wir es versucht haben zu automatisieren, sind Öffnungsraten sehr weit runtergegangen und Antwortraten. Das ist bei so einem, bei einem personalisierten Outreach meiner Meinung nach überhaupt nicht so, sondern da habe ich Opening Rates schon so von 40-50% und Antwort Rates irgendwo im Bereich 10-20%.
Okay, das heißt, die sind dann aber auch wirklich sehr gut ausgewählt. Du hast dein ICP genau identifiziert, du hast die Pain Points der Kunden identifiziert, du und die Mail, lass es uns mal konkret machen. Schreibst du jemandem dann, hey, ich sehe, ihr habt die Schnittstelle A, B und C, aber ihr habt noch nicht D, E und F. Dabei könnten wir euch helfen. Wir haben die Erfahrung gemacht, es dauert normalerweise so lange, mit uns dauert es nur so lange, würde so viel kosten, mit uns kostet es nur so viel. Lass doch mal sprechen, ob wir euch helfen können oder was schreibst du da rein?
Ja, ziemlich genau so. Ich versuche es aktuell, wir versuchen es deutlich kürzer zu machen tatsächlich. Sagen, okay, wir sehen, ihr habt einen Dativ CS auf V-Export. Ich glaube nicht, dass das die beste Lösung ist, sollen wir nicht mal sprechen. Ja. Genau, also so sehr konkret zu wissen, was macht ihr. Ich sehe, eure Kunden machen das so, das müsste ja bei jedem Kunden dann mindestens mal 2 Stunden die Woche dauern, sowas zu machen, so einen Export zu machen und dann einfach genau auf diesen einen Painpoint einzugehen und zu sagen, okay, macht es nicht Sinn, sich darüber mal auszutauschen.
Alright, dann lasst uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was habt ihr euch denn primär vorgenommen für 2025? Was sind da so eure wichtigsten Meilensteine, die ihr erreichen wollt?
Die wichtigsten Meilensteine auf jeden Fall vom Go-To-Markt ist unseren MAA.
Ich rede jetzt nicht nur von Go-To-Market, sondern auf Company-Gesamtebene.
Ja, würde ich trotzdem bei Go-To-Market anfangen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste für uns. Da wollen wir Richtung 50.000 MAA kommen, also 10x bis Ende des Jahres, das ist so das Ziel. Von Funding-Seite, wir wollen im ersten Halbjahr diesen Jahres eine Seed-Runde raisen, so um 2,5 Millionen ungefähr. Und von der Product-Seite ist, glaube ich, alle Kunden so schnell wie möglich onboarden, dass wir die 2-3 Wochen oder ungefähr 10 Entwicklungstage halten können, um allen unser Produkt auszubauen und von der Produktseite her mehr Verticals ansprechen zu können im Bereich B2B SaaS.
Ja, gute Ziele erstmal. Hier hören ja auch ein paar Investorinnen und Investoren zu, also Seed-Investoren, bei denen sollte Mason dann auf die Agenda kommen. Ihr meldet euch Richtung Sommer. Wenn du sagst, 10x ist ein hehres Ziel jetzt für 2025, wie viel davon soll aus Upselling kommen und wie viel aus Neugeschäft?
Ich würde sagen, der allergrößte Teil soll aus Neugeschäft kommen, weil ich habe gesagt, die absolute Zahl, wir sind ungefähr bei 12 bis 15 Kunden, die wir aktuell live haben, beziehungsweise im Onboarding sind. Und das müssen wir natürlich deutlich ausbauen, wollen so Richtung 50, 60 Kunden Ende des Jahres sein. Und dann natürlich die Kunden upsellen. Viele von unseren Kunden starten und das ist vielleicht auch ein bisschen die Downside. Du hast eben nach den Nachteilen von einem Usage-Based Pricing gefragt. Das ist die Downside, dass natürlich viele Kunden sagen, okay, wenn es Usage-Based ist, dann kann ich auch mit dem kleinsten Plan anfangen. Es ist ja eigentlich egal, ob ich eine riesen Company bin oder nicht. Wenn wir erstmal anfangen und die ersten Kunden live kommen, dann steigen wir automatisch im Plan. Das heißt, also Upselling ist ein großes Thema, gerade bei den Kunden von uns, die größer sind, die expandieren wollen, die große Wachstumspläne selber haben durch die Integration. Aber nichtsdestotrotz würde ich davon ausgehen, dass 70-80% unseres Wachstums durch Neukunden kommen sollen.
Verstanden. Jetzt habe ich doch noch eine Nachfrage spezifisch, wie ihr euer Pricing gestaltet. Heißt es, wenn ich nicht in dem Free-Plan, sondern in dem Kleinstplan über dem Free-Plan drin bin und dann die 1000 API-Calls für 5 Euro, glaube ich, habe, wenn ich in diesem Plan drin bin und dann aber auf 10.000 API-Calls komme, zahle ich dann immer noch 5 Euro pro 1000 oder wird der Preis dann automatisch nach unten angepasst, dass ich sozusagen mir den Rabatt über mehr Volumen automatisch reinhole?
Ja, es ist dann so wie in den Packages vorgesehen. Ne? Wenn man im kleinsten Package noch ist, dann kann man quasi Add-ons dazu buchen, die pro 1000 API-Calls aber einen gleichbleibenden Preis haben, bis man dann irgendwann automatisch in den nächsten Plan rutscht, weil es eben preislich dann mehr Sinn macht.
Ja, okay, dann zieht ihr die automatisch hoch oder Customer Success spricht dann nochmal mit denen, dass sie eigentlich in den nächsten Plan gehören. Okay, cool. Sind glaube ich, hehre Vorhaben. Schafft ihr das mit dem aktuellen Team oder müsst ihr da nochmal das Team auch weiter aufstocken?
Wir müssen das Team aufstocken und dafür letzten Endes soll die Seedrunde gedacht sein, dass wir auf der Sales-Seite 2 Leute dazu kriegen, mindestens im Laufe des Jahres. Und auf der Product-Seite wollen wir auch 2 bis 3 Leute hinzufügen, wobei bei uns, dadurch, dass wir so ein sehr, also unser User ein Engineer ist, ist auch unser Customer Success automatisch sowas wie ein Customer Engineering, so eine Customer Engineering-Person, das heißt auch, bei uns werden Entwickler letzten Endes dabei unterstützen, dass unsere Kunden möglichst erfolgreich mit unserem Produkt sind und die API anbinden und die Integration gut bauen können. Das heißt, eine der Personen wird auch so Richtung Customer Engineering, Customer Success sein.
Okay. Und du hast vorhin auch erwähnt im Go-to-Market, dass ihr auch den persönlichen Austausch suchst, abgesehen natürlich vom CPO-CTO-Track beim Artist Summit. Was sind denn super Veranstaltungen für CPOs, die sich weiterbilden wollen? Wo trefft ihr die? Welche Veranstaltung kannst du da noch empfehlen?
Ja, also CPOs oder vor allen Dingen, sag ich mal, C-Level für B2B-SaaS-Unternehmen treffen wir auf dem Artist Summit. Dann waren wir auf dem Benelux-SaaS-Summit in Amsterdam, wo ich sehr viele CTOs, überraschend viele CPOs getroffen habe. Also da waren sehr viele unterwegs. Werden auf dem SaaS-Stock sein dieses Jahr in Dublin. Also alles, was so klassische SaaS-Konferenzen in Europa sind, da werden wir vor Ort sein und die finde ich auch tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Was dazu kommt und das eben kommt aus unserem Vertical, weil wir uns eben viel mit Accounting und Finance-Sachen beschäftigen, sind wir auch üblicherweise auf den Fintech, auf den Accounting-Messen und Konferenzen, die es so gibt. Zum einen gibt es ein Accounting-Summit, da haben wir dieses Jahr einen Stand zum ersten Mal als Company. Dann gibt's die Money 2020, die ist in Amsterdam, die europäische Version davon. Dann FIBE in Berlin, Fintech-Messe in Berlin und alles tatsächlich Fintech-mäßige oder Accounting-mäßige, was in Europa größere Messen sind in London. Also da sind wir auch okay. Auf einigen Konferenzen.
Also zusammengefasst, persönliche Events mit den relevanten Entscheidern, da wahrscheinlich auch im Founder-Team persönlich präsent vor Ort sein, dann saubere Follow-ups und ganz, ganz persönlichen Outreach per E-Mail machen und vorher Signale einsammeln, gegebenenfalls auch mit Software, die Signale anreichern kann, über öffentliche zugängliche Quellen, Websites, LinkedIn, soziale Netzwerke. Das ist eigentlich eure Secret Source sozusagen, um jetzt die nächsten 50 Kunden zu closen. Alright, okay. Was sind denn noch Learnings, die du jetzt in den letzten 2,5 Jahren gemacht hast, seit dem Start von Mason, die du anderen Foundern mitgeben würdest, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind?
Also ich kann daraus vor allen Dingen sprechen, was wir als First-Time-Founder viel gelernt haben, gerade in der ersten Zeit, gerade wo es auch um Pivot ging, dass wir festgestellt haben, dass unsere Angels aus der ersten Runde und auch der VC, mit dem wir zusammenarbeiten, das uns sehr stark unterstützt haben. Ich hab manchmal den Eindruck, dass gerade vielleicht First-Time-Founder oder Founder, die noch nicht so viel, wahnsinnig viel Erfahrung mit Angels oder VCs haben, immer so ein bisschen Sorge davor haben, dass sie die in irgendeine Richtung drücken, in der sie nicht sein wollen oder sowas. Oder sie unter Druck setzen in Richtung, in der sie sich wünschen würden, freier zu sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass unsere Angels und unser VC uns sehr, sehr viel den Rücken gestärkt haben in der Phase, in der wir uns überlegen mussten, ob wir ein Pivot machen, ob wir tatsächlich weggehen, ob wir alles anders machen, ob wir das Produkt nochmal von vorne anfangen. Und das hat mich rückblickend irgendwie total überrascht und natürlich mega gefreut, dass das so gelaufen ist, dass wir immer, wenn wir Fragen dazu hatten oder wenn wir uns unsicher waren und wenn wir Signale gespürt haben, aber nicht so richtig wussten, sollen wir in die Richtung gehen, dass alle Shareholder letzten Endes irgendwie versucht haben, uns möglichst gut Input zu geben, uns dabei zu helfen, den Weg zu gehen und uns den Rücken gestärkt haben, auch mit dem Produkt nochmal mehr oder weniger bei Null anzufangen. Also das ist auf jeden Fall ein krasses Learning, wo ich sagen würde, es war für uns total viel wert, einfach die Leute dabei zu haben, die ein persönliches, privates Interesse daran haben, dass die Firma weiterläuft, dass sie funktioniert, dass sie wächst, dass sie uns eben mit der Erfahrung oder vielleicht auch mit dem Blick ein bisschen von außerhalb einen Stoß dahin gegeben haben, zu sagen, okay, denk doch mal darüber nach oder wäre das nicht sinnvoll oder sollten wir nicht vielleicht in eine andere Richtung gehen.
Alright, okay, mega hilfreich. Und produktseitig würdest du sagen, dass der erste Versuch mit dem Mittelstands-Zapier-Klon-Integrator, dass ihr da einfach nicht spitz genug wart im ICP? War das Produkt zu breit oder habt ihr die Komplexität an den deutschen Mittelstand zu verkaufen unterschätzt? Oder was ist so das generelle Core-Learning, was du daraus ziehen würdest?
Ja, auf der Product-Seite, ich glaube, es waren drei Themen. Einmal waren wir, glaube ich, im Product-Team nicht in der Lage, die Komplexität des Produkts damals umzusetzen. Erst, sage ich mal, mit dem Ende davon oder wo wir eigentlich schon fast dabei waren, uns zu überlegen, wie sieht ein Pivot aus, zu unserer CTO dazugekommen, haben wir eigentlich das Product-Team aufgebaut, also sagen würde, also Knowledge und Umsetzungspower im Product-Team war überhaupt nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, völlig unterschätzt, wie komplex und langwierig es ist, in Mittelstand zu verkaufen, wie lang Sales-Cycles sind, wie komplex IT-Infrastruktur aussieht, wie Entscheidungsprozesse auch aussehen, wenn IT involviert ist, aber auch irgendwie ein Fachbereich involviert sein muss und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Komplexität, die das Produkt gebraucht hätte, um solche Legacy-Systeme, die man eben da in allererster Linie sieht, alle anschließen zu können und da wirklich einfache, schnelle, native Integrationen zu bauen. Ich glaube, da waren wir damals nicht in der Lage, das produktseitig umzusetzen. Und das hat dazu geführt, dass das komplette Ding sowohl von Go-to-Market-Seite als auch von Product-Seite einfach nicht funktioniert hat und sehr frustrierend war.
Wenn ich mit meinem Gast schon über die Integration von Finanzsoftware spreche, dann muss ich euch natürlich auch auf unseren aktuellen Werbepartner Molly hinweisen. Du willst mit deinem SaaS-Unternehmen wachsen, aber Zahlungen sind oft ein Hindernis? Mit Molly wird Payment einfach und skalierbar. Mollys flexible Lösung integriert sich nämlich nahtlos in deine Plattform, eröffnet neue Umsatzmöglichkeiten und nimmt dir den Aufwand bei Onboarding und Abwicklung ab. Ein Beispiel: Stardeck, eine SaaS-Plattform für das Gastgewerbe, hat Molly genutzt, um internationale Zahlungen effizient zu managen und neue Märkte zu erschließen. Das Ergebnis? Weniger Komplexität und Overhead, mehr Umsatz und schnelleres Wachstum. Lass Molly dein Partner für smarteres Wachstum sein. Mehr Infos findest du auf www.molly.com/artist. Molly, mehr Umsatz, weniger Aufwand. Werbung Ende. Ja, okay, verstanden. Da noch ein kleiner Hinweis, vielleicht eine eigene Sache an der Stelle. Wer meinen oder auch die LinkedIn-Kanäle von Matthias und Julius verfolgt hat letzte Woche, hat gesehen, dass wir planen, ein Executive Education Friday an den Artist Summit ranzuhängen und da so 4 Deep Dives zu machen, wo wirklich ein Vormittag einem Themenblock gewidmet ist, aber dann wirklich in richtig krasser Tiefe. Und eins dieser Themen soll sein, wie verkaufe ich eigentlich an den deutschen Mittelstand, weil das Ding halt wirklich ist ein hartes Brett zu bohren. Ja, da sollen 4 Themen sein. Einmal How to Sell to German Mittelstand. Es soll eine Strategie-Session geben. Es soll eine Revenue-Architecture-Session geben. Und es soll eine Fundraising-Session geben, weil Fundraising natürlich gerade für Early-Stage-Founder auch ein relativ spezielles Tierchen ist. Wie raise ich eine Seed-Runde oder eine Series A von einem Fund, der dann spezialisiert ist auf B2B SaaS? Welche Erwartungshaltungen gibt es da bei Investoren und wie mache ich das eigentlich? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr cooles Format, aber wir sind da noch im Gedankenprozess und da würde ich mich mega freuen, wenn ein paar von euch, die hier zuhören, auch da kommentiert auf LinkedIn oder uns eine Mail schreibt, ob dieses Format für euch geeignet ist oder wie wir es so bauen können, dass es wirklich extrem viel Mehrwert für euch bringt. Aber an der Stelle will ich dir nicht zu viel Zeit klauen, Marius, auf jeden Fall würden wir uns da mega über Feedback freuen, weil es eben was ganz, ganz Neues ist, wo wir uns überlegt haben, wie können wir noch mehr Value für Founder reinbringen und deshalb wollen wir das mal ausprobieren.
Ja, voll. Also habe ich habe ich mich und uns direkt gesehen als uns damals vor dem Pivot, How to Sell to Mittelstand, ist ein Biest für sich.
Ja, auf jeden Fall. Cool. Marius, vielen, vielen Dank für die Einblicke, dass du uns einmal mitgenommen hast auf die Reise, eure wichtigsten Learnings, was Mason eigentlich macht. Aber du weißt, Artist on Air wäre nicht Artist on Air, wenn wir nicht abschließen würden mit unserer Frage nach einer Restaurant-Empfehlung. Hast du dir schon eine Stadt überlegt und eine Lokalität, wo du unsere Hörerinnen und Hörer mal hinschicken willst?
Ja, also ich komme selber aus Köln, aber wir haben unser Büro in Düsseldorf und in Düsseldorf tatsächlich die haben wahnsinnig gute asiatische Restaurants. Hier ist ein mega krasser Koreaner, der heißt Finanzämtje, also hat einen deutschen Namen, war früher mal eine deutsche Kneipe. Vibet auch noch genauso, sieht also von innen komplett aus wie so eine alte Kneipe, aber die haben wahnsinnig cooles so Korean Barfood, also Fried Chicken und Kimchi Pancakes und so weiter und so fort. Kann man sehr gut nach der Arbeit mal hin, ein paar Bier trinken, bisschen Soju trinken und dann sehr, sehr geile koreanische Sachen essen. Das ist mega da.
Finanzämtchen in Düsseldorf, ja?
Ja.
Alles klar. Genau. Dann bleibt mir nur euch zu empfehlen, zu Artist on Tour in Köln haben wir bald hinzugehen und dann mal zum Finanzämtchen in Düsseldorf zu gehen. Vielleicht trefft ihr hier oder da auch den Marius. Marius, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg dabei, dass ihr alle Ziele für 2025 erreicht.
Vielen Dank, Jens. Ciao.
Wem Zuhören alleine nicht reicht, wer uns und viele, viele andere B2B-SaaS-Founder und CXOs in Person treffen will, kann das demnächst wieder tun bei Artist on Tour. Wir sind in Köln bei SoSafe am 30. Januar. Das Event ist schon voll und ausgebucht. Dann sind wir am 13. Februar in Stuttgart bei Flip und am 4. März in Zürich bei Yokoi. Es gibt immer eine kleine Panel-Diskussion, einen kleinen Impuls, danach ein paar Networking-Drinks und jede Menge cooler B2B-SaaS-Founder und CXOs, um zu networken, um sich auszutauschen und über die Themen zu sprechen, die wir hier im Podcast diskutieren. Ich freue mich, manche von euch da wiederzusehen und freue mich auf eure Anmeldung. Ihr findet alle Termine auf unserer Website artist.net und dann geht ihr zu Artist on Tour. Bis dann, ciao, ciao.